Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute unsere neue Predigtserie über Esther starten können. Als man festgelegt hat, dass es eben um Esther gehen soll, war das auch im Zusammenhang mit dem Purimfest. Ich werde heute nicht über dieses Fest sprechen, aber das beginnt morgen Abend und dauert bis am Dienstag. Wir werden dann in einer späteren Predigt darüber hören. Esther ist eine Persönlichkeit in der Bibel, die mir echt ein Vorbild ist, die mich inspiriert, aber auch herausfordert. Wenn wir die Geschichte von Esther lesen, dann ist eigentlich alles da, um, man könnte sagen, einen großen Hollywood-Film daraus zu machen. Es gibt Dramatik, es gibt Macht, Romantik, es gibt sogar einen Mordkomplott. Und gleichzeitig ist dieses Buch ein eindrückliches Zeugnis für Gottes Allmacht und auch für seine Liebe zum Volk Gottes. Und wir werden sehen, wie Gott handelt, souverän, in wunderbarer Weise und immer auch im Gehorsam mit Menschen. Und das ist vor allem mit Esther und auch mit Mordechai, ihrem Cousin. Bevor wir jetzt ins erste Kapitel starten, möchte ich noch kurz ein paar allgemeine Angaben zu diesem Buch machen. Esther ist neben dem Buch Ruth das einzige biblische Buch, das nach einer Frau benannt ist. Interessant ist auch, dass der Name Gottes nie erwähnt wird. Also auch nicht der Allmächtige oder der Ewige oder der Herr, keine Erwähnung von Gott. Es wird auch kein Bezug gemacht zum Opfersystem, keine Erwähnung von Priestern oder Propheten. Und auch im Neuen Testament wird das Buch Esther nirgends erwähnt. Also es wird kein Bezug genommen zum Buch Esther. Das hat dazu geführt, dass einige Kirchenväter wirklich Zweifel hatten, ob denn Esther in die Bibel gehört. Sogar Luther hätte Esther gerne entfernt. Aber bis heute ist Esther Teil der Bibel und wie schon erwähnt, wir sehen Gottes Wirken auf jeder Seite von dieser Geschichte. Gott ist der Autor der Weltgeschichte. Kurz noch zu der zeitlichen Angabe. Die Geschichte von Esther spielt um etwa 470 Jahre vor Christus im Persischen Reich und das zum größten Teil im Königspalast von Susa. Wenn wir die heutige Weltkarte anschauen, ist das im Iran, wie das Dave auch schon erwähnt hat und auch Esther, und ganz nah an der Grenze zu Irak. Jetzt starten wir mit den Versen 1 bis 3. Es war in der Zeit, als König Xerxes über das Perserreich herrschte. Ein Reich aus 127 Provinzen, das von Indien bis Äthiopien reichte. Sein Königsthron stand in der Stadt Susa. In seinem dritten Regierungsjahr gab er ein Fest für alle führenden Männer des gesamten Reiches, die hochrangigen Offiziere aus Persien und Medien, der hohe Adel und die Statthalter aller Provinzen nahmen daran teil. Volle 6 Monate stellte der König seine Macht und seinen unermesslichen Reichtum vor ihnen zur Schau. König Xerxes, er wird in den Geschichtsbüchern auch der Große genannt, gab also ein riesiges Bankett. Xerxes ist der Sohn und der Nachfolger von Darius, den wir auch kennen aus der Bibel. Darius war der König, wo Daniel diente. Persien umfasste damals ein riesiges Gebiet. Wir haben es gehört, von Äthiopien bis zum heutigen Pakistan. Also ein Gebiet, das mehr, also Teile von ungefähr 3 Kontinenten umfasst. Und Juda war eben eine von diesen 127 Provinzen. Der persische König war einer der reichsten Männer der damaligen Welt. Und Historiker berichten, dass diese Könige so sehr eben protzten mit ihrem Reichtum, der ja auch hier beschrieben ist, dass sie sogar ihre Bärte schmückten mit Juwelen. Und es ist überliefert, dass die persischen Könige ihre Soldaten reich geschmückt in den Kampf ziehen ließen. Also der war wirklich sprichwörtlich, dieser Reichtum, und auch real. Und dann lesen wir, dass an diesem Bankett der Wein in Strömen floss. Und Xerxes war, so lesen wir weiter, dann in heiterer Stimmung. Das könnten wir auf gut Deutsch sagen, er war betrunken. Und in diesem Zustand ordnete er seine Diener an, man möge doch diese Vasti holen. Das war seine Frau, die Königin vom Perserreich, und sie war sehr schön. Und sie wollte diese Vasti den Gästen vorführen, damit sie ihre Schönheit bewundern konnten. Und jetzt geschieht etwas Unerhörtes. Man könnte sagen, ein Skandal, weil sich Vasti weigert zu kommen. Sie weigert sich zu kommen. Der Grund wird in der Bibel nicht erwähnt. Aber Bibelausleger gehen davon aus, dass es einfach unsittlich war, dass sich eine Frau öffentlich bei einer Versammlung zeigte. Und manche Historiker glauben auch, dass Vasti schwanger war. Und das könnte zeitlich wirklich aufgehen, weil wir lesen dann von ihrem Sohn und auch dem Nachfolger, das war Artaxerxes, also der Sohn von Xerxes. Und das ist ja interessant, weil wir Artaxerxes auch kennen aus der Bibel. Das ist der König, wo dann Nehemia ihm als Mundschenk dient. Und Artaxerxes erlaubt dann die Heimkehr und den Wiederaufbau von Jerusalem. Also wir wissen den Grund der Weigerung nicht, aber aus der Reaktion von Xerxes können wir folgern, dass diese Weigerung einfach eine riesige Blamage war, eine öffentliche Demütigung. Und wir lesen dann weiter im Text, dass die Wut von Xerxes entbrannte und dass sich sein Gesicht vor Zorn rötete. Und es waren ja alle diese Würdeträger eben zugegen. Und wenn die den Eindruck bekamen, dass der Xerxes nicht einmal Herr in seinem eigenen Haus war, dann würde das natürlich seiner Glaubwürdigkeit sehr schaden. Und da musste man etwas machen. Xerxes beriet sich und ihm wurde geraten, du musst hart durchgreifen. Das könnte sonst Auswirkungen auch auf andere Frauen haben, die sich dann eben auch auflehnen ihrem Ehemann gegenüber. Und so wird diese Vasti abgesetzt und verbannt vom Königshof. Das ist die Zusammenfassung vom ersten Kapitel von Esther. Und wir sehen, dass Gott hier schon alles vorbereitet hat, dass Esther auf den Plan kommen kann. Und das möchten wir zusammen lesen. Jetzt direkt im Kapitel 2 lesen wir die Verse 1 und 2. Als sich der Zorn des Königs gelegt hatte, dachte er zurück an das, was Vasti getan hatte, und an seinen Erlass gegen sie. Da schlugen ihm seine Diener vor, man könnte doch für den König schöne Mädchen suchen, die noch Jungfrauen sind. Wir lesen davon, dass nachdem sein Zorn verraucht ist, dass es dem König leid tat. was er entschieden hatte, aber er konnte seinen Entscheid nicht widerrufen. Das werden wir dann später auch noch sehen, als es um dieses Edikt für die Ausrottung des jüdischen Volkes geht, dass ein Gesetz von den Medern und Persern unwiderruflich war. Und wir sehen, dass dann eben entschieden wird, dass im Persischen Reich nach einer Frau gesucht wird, die eben an Vastis Stelle Königin werden könnte. Und jetzt werden uns Esther und Mardochai vorgestellt. Das lesen wir in den Versen 5 bis 7. Im Palastbezirk von Susa lebte ein Jude namens Mordechai, der Sohn Jairs. Er war vom Stamm Benjamin und ein Nachkomme von Shimi und Kish. Als der Babylonier König Nebukadnezar eine Anzahl von Judäern mit König Joachim aus Jerusalem in die Verbannung geführt hatte, war auch die Familie von Mordechai unter den Verschleppten gewesen. Mordechai hatte eine Cousine, Hadassa, auch Esther genannt. Sie war außerordentlich schön. Weil sie Vater und Mutter verloren hatte, hatte Mordechai sie als Tochter angenommen. Mordechais Großvater Kish wurde damals eben mit vielen anderen Juden verschleppt aus ihrer Heimat. Und diese Nachkommen, Mordechai und auch Hadassa, eben Esther, lebten nun in der Diaspora, also in der Zerstreuung. Die kamen auch da auf die Welt. Und wir lesen eben, Mordechai hatte seine Cousine Hadassa adoptiert, weil sie voll weise war. Hadassa ist die hebräische Form von Esther und das bedeutet in der persischen Sprache Stern. Und die Bibel erzählt uns, dass Esther sehr schön war und aufgrund ihrer Schönheit kam sie dann an den Palast von Xerxes und sie wurde dem Aufseher von diesem Harem, sein Name war Hegai, unterstellt. Und dort lesen wir weiter, Vers 8, Esther fiel ihm auf, diesem Hegai, und gewann seine Gunst. Er sorgte dafür, dass sofort mit der Pflege ihrer Schönheit begonnen und sie aufs Beste ernährt wurde. Er gab ihr die schönsten Räume im Harem und 7 ausgewählte Dienerinnen aus dem Königspalast. Also Hegai, der Aufseher von diesem Harem, gewann Hadassa lieb. Und sie erlebte, was auch andere Personen aus der Bibel erlebt haben, ich denke hier an Daniel oder auch an Josef, dass sie eine besondere Gunst erleben, eigentlich an einem feindlichen Ort oder zumindest nicht an einem Ort, das ihre Heimat ist. Und gleichzeitig werden sie auch ein Segen für diese eigentlich Fremden, zum Teil eben auch Unterdrücker oder ehemaligen Feinde. Wir lesen dann in der Bibel, dass die Vorbereitungen für das Treffen zwischen Esther und Xerxes 12 Monate dauerte. Es wird beschrieben, wenn wir Bibelkommentare lesen, dass das eine Form von so ein Reinigungsprogramm war, also ein zeremonielles Reinigungsprogramm. Es wurden ganz viele Öle eingesetzt, Balsam, kostbare Salben. Und hier möchte ich einen kurzen Stopp in der Geschichte machen von Esther und ich möchte ein Fenster öffnen von einem Bibelkommentar. Der Autor war oder ist William MacDonald. Und er hat etwas geschrieben, das ich so noch nie mir überlegt habe oder auch noch nie so gehört habe. Und zwar hat er geschrieben, dass er darin, in dieser Vorbereitungszeit, ein prophetischer Hinweis sieht auf unser Leben als Christen. Er schreibt, unser Leben ist eine Zeit der Vorbereitung. Weil auch wir gehen darauf zu, dass wir als Teil von seiner Gemeinde einmal den Bräutigam Jesus sehen werden bei seiner Wiederkunft und dass es dieses große Hochzeitsfest geben wird. Und jetzt ist eben diese Zeit der Reinigung, der Vorbereitung, dass wir als Braut ohne Flecken, ohne Runzeln unserem Bräutigam begegnen können. Und das lesen wir im Neuen Testament, im Epheserbrief. Und das möchte ich uns vorlesen, die Verse 26 und 27. Christus hat sein Leben für sie, die Gemeinde, gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Wir sind ja in der Passionszeit, wo wir bewusst auch daran denken, dass Jesus für uns gestorben ist. Und durch sein Blut wurden unsere Sünden wie in einem Bad abgewaschen. Und nun, als wiedergeborene Christen, sind wir in dieser Zeit der Zubereitung, einer Zeit der Heiligung. Und ich finde es so interessant, weil wir haben diese wunderbare Zusage, wenn wir die Geschichte von Esther anschauen. Hegai hat sich Esther angenommen und er hat alles für ihre Pflege getan. Und so dürfen wir auch wissen, dass Jesus durch das Wirken des Heiligen Geistes uns eben vorbereitet, uns reinigt. Und dass wir als einzelne Nachfolger von Jesus, aber auch als ganze Gemeinde schön und makellos werden. Und die Frage ist, was ist denn unser Anteil in dieser Vorbereitungszeit? Und da sehen wir eben auch einen Hinweis in der Geschichte von Esther, weil da heißt es, als nun für Esther die Zeit herankam, dass sie zum König kommen sollte, begehrte sie nichts, als was Hegai, des Königskämmerer, der Hüter der Frauen, sagte. Und Esther fand Gunst bei allen, die sie sahen. Also statt viel Schmuck und edle Gewänder, alles Äußerlichkeiten zu fordern, verließ sich Esther einfach auf den Rat von Hegai und sie gehorchte ihm. Und hier sehe ich wirklich diese starke Botschaft für uns. Der Heilige Geist bewirkt die Reinigung und auch die Heiligung. Und wie? Das geschieht durch Gehorsam. Unseren Gehorsam. Obwohl Gott allmächtig ist, wirkt er eben dort, wo wir ihn lassen, wo wir ihm Raum geben. Es ist wie ein Zusammenspiel. Und wenn ich heute Morgen von Gehorsam spreche, so ist das, ich denke, bei einigen von uns doch auch sehr negativ belegt. Vielleicht denken wir an diese fatalen Folgen von blindem Gehorsam. Oder Gehorsam, der erzwungen wird. Und darum möchte ich doch auch noch kurz etwas sagen zu Gehorsam, wie wir ihn in der Bibel kennenlernen. Biblischer Gehorsam ist eine freiwillige, aber bewusste Unterordnung Gottes. Also wir unterstellen uns Gott und seinem Willen. Es geschieht nicht aus Angst, sondern aus Ehrfurcht und aus Liebe. Und es beinhaltet dieses Vertrauen, dass Gott eben kein Tyrann ist, sondern ein treuer und verlässlicher Vater. Das ist Gehorsam. Es ist diese Unterstellung unter diese gute und starke Hand Gottes. Ich möchte noch einen weiteren Aspekt auch da erwähnen, es beinhaltet immer Hören und Tun. Und das möchte ich doch auch noch einen Bezug machen zu Jesus selber. Und Jesus sagt hier in Matthäus 7, wer meine Worte hört. Hören ist ja ganz wichtig in der Bibel. Wir kennen das aus dem Schma Israel. Höre Israel. Schma ist Hebräisch. Hören. Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Also Gehorsam, wie wir ihn in der Bibel verstehen, ist dieses Hören auf Gott und Tun. Mir ist in den Sinn gekommen, ein Motto der Heilsarmee ist Glauben und Handeln. Und man könnte sagen, eigentlich die Zusammenfassung von Gehorsam ist Hören und Handeln. Nicht Glauben und Handeln, Hören und Handeln. Also diese Verbindung. Und darum möchte ich uns immer wieder ermutigen, auch mich selber, dass wir das Wort Gottes lesen, dass wir es hören, dass wir sensibel sind auch für die Impulse vom Heiligen Geist und dann auch danach handeln. Also dass wir, was wir erkennen, dass wir es tun. Ich möchte noch einmal zu Esther kommen. Wie ging es weiter mit Esther? Esther wird dann zu König Xerxes gebracht und wir lesen, dass er sie lieb gewann, lieber gewann als alle anderen Frauen. Und er erwählt sie als Königin und veranstaltet ein riesengroßes Fest. Und ich möchte das einfach noch erwähnen, ich werde nicht darauf eingehen, aber es ist dann auch die Vorbereitung für das Kapitel 3 und auch die weiteren Kapitel, wo wir dann auch die Predigt von Alexander hören. Das Kapitel 2 endet so, dass Mordechai in seiner wichtigen Stellung am Tor vom König einen Mordkomplott gegen Xerxes eben mithört und den verhindert. Und das wird dann auch die weitere Geschichte noch prägen. Ich komme schon langsam zum Schluss von meiner Predigt und ich möchte uns fragen, weiß jemand, wer das oder was das ist? Etwas Gestricktes, ja, ja, genau. Also ich zeige, das ist die Hinterseite, ich zeige die Vorderseite. Oh, ja. Ich fand das eindrücklich. Leider habe ich keinen Perserteppich gefunden, das hätte jetzt auch gut gepasst zu der Geschichte, aber hier ist eine Stickerei. Die Hinterseite und die Vorderseite. Ich denke, die Botschaft ist klar. Wir sehen Gottes Wirken. Das ist wirklich für mich so auch eine der Lehren, wenn ich die Geschichte von Esther sehe, wie Gott wirkt. Und es ist wie auf dieser Hinterseite, oft sehen wir es nicht klar, aber er wirkt. Und eines Tages werden wir die Vorderseite sehen und es wird einfach Sinn machen und es wird wunderbar sein. Esther lebte in der Fremde und der Name Gottes wird nirgends erwähnt, aber eben sein Wirken ist total da. Und so wollen wir uns doch auch ermutigen gegenseitig, dass wir einfach dranbleiben im Gebet, im Hören auf sein Wort, im Handeln, in unserer Nachfolge von Jesus, dass wir uns verändern lassen, dass wir vorangehen in der Heiligung, im Wissen, dass das, was wir eben jetzt noch nicht klar sehen, Gott, er sieht schon das, was es werden wird und eines Tages werden wir es sehen. Und ich möchte abschließen mit einem Wort von Paulus. aus dem 2. Korinther 4, 18. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Also die Vorderseite, die ist ja für uns noch nicht sichtbar. Denn das Sichtbare, also das, was wirr ist vielleicht, das vergeht. Aber das Unsichtbare, das bleibt ewig. Amen. Amen.